Nigeria kommt nicht zur Ruhe. Nach den verheerenden Anschlägen um Weihnachten, vor allem auf christliche Kirchen, und nach weiteren Attacken Anfang des Jahres, denen allein am 20. Januar in Kano bei einer Terroraktion gegen Sicherheitskräfte mehr als 180 zum Großteil unbeteiligte Menschen zum Opfer fielen, kamen erst in der Nacht auf Donnerstag mindestens 4 Polizisten ums Leben. Tony Goertz ist Länderreferent des katholischen Hilfswerks Missio und ist kürzlich von einer Reise ins Krisengebiet zurückgekommen. Wir haben ihn gebeten, uns von seinen Erfahrungen zu berichten.
Ja, ich bin 2,5 Wochen lang kreuz und quer durch Nordnigeria gereist und ich muss sagen, das Land ist in einer Schockstarre. Also gerade in Kano, das war etwa einen Monat nach den schweren Anschlägen vom 20. Januar, war die Stadt eine völlig andere, als ich die von früheren Reisen her kannte. Die wenigen Autos, die unterwegs waren, die stauten sich dann noch vor Polizei- und Militärkontrollen, wo Uniformierte mit Maschinenpistole im Anschlag standen und jedes Fahrzeug kontrollierte.
Was bedeutet Ihrer Meinung nach die Anschlagsserie einer so militanten islamistischen Gruppierung wie Boko Haram für das Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen in den betroffenen Gebieten?
Es ist ja in den westlichen Medien immer wieder berichtet worden, dass angeblich Boko Haram eine Christenverfolgung betreibe und dass es darum ging, Christen zu treffen. Da muss man einfach sagen, das ist falsch. Kenner schätzen, dass etwa 3/4 der getöteten Menschen durch Boko Haram Muslime sind. Das heißt, 1/4 sind Christen, das sind eine Minderheit. In der Regel sind es keine gezielten Anschläge gegen Christen, von einigen wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel dieses Attentat zu Weihnachten in Madala bei Abuja abgesehen, wo Christen das direkte Ziel waren.
Wie reagiert denn die Bevölkerung auf diese Art von konfessionsübergreifender Bedrohung?
Was man in der Praxis feststellt, ist zum Beispiel in Kano, dass wenn Christen sich zum Gottesdienst treffen, dass dann sehr häufig Muslime vor der Kirche den Sicherheitsdienst mitmachen. Also die Leute werden kontrolliert, Autos werden kontrolliert, dass keine Bomben versteckt sind, Menschen werden abgetastet, mit Metalldetektoren untersucht. Das machen sehr häufig vor christlichen Gottesdiensten dann Muslime und freitags umgedreht kommen Christen und helfen den Muslimen, ihre Moscheen während des Gebetes zu sichern.
Diese spontanen Solidaritätsbezeugungen können wohl kurzfristig etwas Sicherheit vermitteln. Aber kann das Problem denn Ihrer Ansicht nach langfristig gelöst werden?
Das ist eine fast wunderbare Bewegung, dass beide Seiten erkannt haben, dass es einen Ausweg nicht gibt, außer über den Dialog. Ohne Dialog ist kein Ausweg möglich. Wenn das Land weiter gespalten wird in zwei Teile, wo man sagt, Christen und Muslime sollen voneinander getrennt werden, dann werden sich die Spannungen nur verschärfen. Eine Lösung ist nur über den Dialog möglich. Und da sind sich sowohl die muslimischen Führer als auch die christlichen Führer einig, dass das so sei. Eine endgültige Lösung dieses Boko Haram-Problems, dieses Terrorproblems wird es nur geben, wenn es eine gesamtgesellschaftliche Lösung gibt.
Können Sie uns denn etwas zur Geschichte der Unruhen erzählen, die ja gerne auch als Gegensatz zwischen Christen und Muslimen bezeichnet werden?
Es gibt ja in Nigeria seit 15, 20 Jahren schon wieder immer wieder Unruhen, wo angeblich Christen oder wo Christen gegen Muslime gekämpft haben. Und jetzt könnte man noch hingehen und zwei verschiedene Konfliktlinien voneinander unterscheiden. Nämlich auf der einen Seite diese, ich nenne das mal die früheren Konflikte, wo Ackerbauern, die Christen und Schwarzafrikaner sind, sich gewehrt haben gegen Muslime, die mit ihren Viehherden vom Norden hergekommen sind und in Felder eingefallen sind. Und dadurch hat es immer wieder zwischen diesen zwei Gruppen Konflikte gegeben. Und die Ackerbauern waren immer Christen und die Viehhirten immer Muslime. Und daraus ist früher schon ein Krieg zwischen Christen und Muslimen gemacht worden, was auch ein Unsinn ist. Da ging es um diese wirtschaftlichen Gegensätze, aber nicht um Religion.
Auf der anderen Seite sehen Sie die aktuellen Konflikte, die hauptsächlich Boko Haram zugerechnet werden. Wie kommt es dazu, dass Boko Haram derart militant agiert?
Wenn man schon in die Geschichte schaut, dieser Bewegung, sie wird oft Sekte genannt und Boko Haram ist sicherlich auch als Sekte entstanden 2002, damals um den Islam zu reinigen. Das heißt, Boko Haram vom Ursprung her ist eine Bewegung, die konservativ ist, im Islam beheimatet ist und die einen konservativen Islam schaffen wollte. Dann ist Folgendes passiert im Laufe der Zeit, dass 2009 der Führer dieser Sekte, Yusuf mit Namen, verhaftet worden ist. Und was leider in Nigeria relativ häufig passiert ist, dass Verhaftete bei der Polizei nicht menschengerecht behandelt werden. Der Yusuf ist gefoltert worden und ist umgebracht worden bei der Polizei. Und seitdem ist die frühere Sekte Boko Haram zur Terrororganisation mutiert, die jetzt auf Rache und Vergeltung drängt. Und Boko Haram richtet sich jetzt, wenn man sich die Anschlagsziele anschaut, ist das sehr eindeutig, vor allen Dingen gegen die Staatsgewalt.
Fachleute sind davon überzeugt, dass Al-Qaida die Sekte mittlerweile unterwandert habe, um sie für ihre politischen Ziele einzuspannen. Wie sieht es aber mit der Unterstützung von Boko Haram in der Bevölkerung aus?
Anfänglich war die Rede davon, dass es relativ viele Sympathisanten gäbe für Boko Haram, und das ist auch total verständlich. Ich habe eben davon gesprochen, wie Gefangene auf Polizeistationen behandelt werden. In Nigeria geschieht sehr vieles, was nicht legal ist, wenn man eine Uniform trägt, was völlig gegen die Menschenrechte und gegen die Menschenwürde verstößt. Das heißt, Geld regiert in Nigeria und kein Recht. Und unter diesem Aspekt kann man gut nachvollziehen, dass sehr viele Menschen zunächst Sympathien hatten mit Boko Haram, einfach weil es gegen diese korrupte Staatsgewalt ging und immer noch geht. Gleichzeitig merken aber die Menschen inzwischen, dass durch dieses wahllose Bomben und durch dieses Verbreiten von Terror die Lebensgrundlage der ganzen Nation entzogen wird und dass Nigeria so mit Sicherheit nicht zu Frieden und zu Wohlstand kommen kann. Und ich habe den Eindruck, dass die Unterstützer ruhiger werden, stiller werden, sich zurückziehen und dass Al-Qaida als Terrororganisation mehr alleine dasteht, als das noch vor einigen Monaten der Fall war.
Die Bischöfe sprechen ja schon seit langem diese Problematik an und machen mangelnde Bildungsqualität, Korruption und Gewalt im Land für die zunehmende Extremisierung verantwortlich.
Das wird von den Bischöfen seit Jahren immer wieder in Interviews, in Zeitungsartikeln, in Hirtenbriefen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit angeklagt. Und die Bischöfe nehmen da kein Blatt vor den Mund, auch wenn sie sich damit möglicherweise selbst in Lebensgefahr bringen. Und die Arbeit der Kirche versucht ja auch an vielen Stellen da einen Ausgleich zu schaffen. Nur das, was der Staat versäumt und was er an vorhandenen Geldmitteln, Nigeria ist kein armes Land, was er an vorhandenen Geldmitteln vergeudet oder wenigen nur zugutekommen lässt, das kann die katholische Kirche natürlich nicht landesweit in einem Staat für 160 Millionen Menschen ersetzen.
Wir haben ja gehört, dass es erst kürzlich in Nigeria zu großen Demonstrationen gekommen ist, bei denen unverschämte Benzinpreiserhöhungen durch die Regierung angeprangert wurden. Die Machthaber mussten sich dann auch tatsächlich vor laufenden Kameras entschuldigen. Was hat denn dieser Erfolg in den Nigerianern ausgelöst?
Diese Erfahrung, dass Demonstrationen der Nigerianer, aller Nigerianer, unabhängig von Volkszugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit, dass das etwas bewirken kann. Diese Erfahrung macht große Hoffnung, dass auch in Zukunft da etwas passieren kann, was auch Boko Haram in die Schranken weist, wo eben dann auch gesamtgesellschaftlich demonstriert werden kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wir wollen diesen Terror nicht.